eine Fantasy-Großproduktion bei Disney Plus, ein heiß erwartetes Netflix-Spin-Off und eine richtig gute neue Walking Dead-Serie. Weihnachten rückt näher und wir stellen euch die spannendsten Serien-Neustarts vor, die euch die Adventszeit versüßen. Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber. Wir sind der Moviepilot-Podcast und wir sind wieder an einem Monatsanfang, an der Schwelle eines neuen Monats angekommen. Und das heißt, wir stellen euch wieder die besten Serien vor, die der neue Monat hoffentlich bereithält. Wir sind natürlich noch davor und können noch nicht ganz beurteilen, ob es wirklich die besten Serien sind. Aber die, die uns jetzt schon ins Auge gefallen sind, haben wir euch rausgesucht, damit ihr wisst, was ihr jetzt so hinter den Kalendertürchen des Streaming-Programms streamen könnt. Und natürlich bin ich, Esther Stroh, als Moviepilot-Redakteurin nicht allein hier, sondern habe mir wieder den Serienvielfresser, Vielfraße eingeladen. Hallo Max Wieseler.
Hallo, zum letzten Mal gucken wir voraus in diesem Jahr.
Genau, der letzte.
Und dann gucken wir zurück.
Die letzte Monatsvorschau 2023, da hast du recht, aber keine Angst, wir werden natürlich auch im neuen Jahr weitermachen. Max, ich glaube, wir haben beide jetzt pünktlich zum Dezember uns ein bisschen kratzige Stimmen zugelegt, damit ihr auch ja, wisst, schön, dass der Winter kommt. Aber wir versuchen es trotzdem.
Wir versuchen zu kaschieren, wenn wir unterm Tisch liegen.
Genau, genau.
Und röcheln.
Entschuldigt also vielleicht ein gelegentliches Abhusten, was wir natürlich versuchen vom Mikro fernzuhalten. Ich finde es ganz interessant, dass jetzt im Dezember haben wir uns wieder auf 15 Serien beschränkt und das liegt daran, dass wir auf das Programm geguckt haben und haben gesagt, ja, ist viel Nostalgisches da, viel Altes, aber so richtig ganz viele starke, neue, große Serien, da gibt es nur so eine Handvoll und deswegen haben wir gesagt, dann müssen wir es ja nicht auf 20 ausweiten. Würdest du sagen, der Dezember ist schon eher auch so ein Streaming-Filme-Monat, wo die Leute lieber Filme gucken als Serien?
Ich glaube schon, das ist ja eher so auch so das Familienprogramm, wenn wir alle zusammenkommen und sich vor den Fernseher setzen. Aber es fällt schon auf, dass das auf jeden Fall serienmäßig ein bisschen schmaler besetzt ist diesen Monat.
Auf jeden Fall. Aber deshalb haben wir uns dann auch gedacht, weil wir haben ja dann, wenn ihr diesen Podcast am Mittwoch hört, auch in zwei Tagen am Freitag noch den Streaming-Film-Vorschau-Podcast. Den haben wir diesmal sogar aufgestockt, weil es so spannende Projekte gibt. Also hört da auf jeden Fall mal rein, wenn ihr dann noch Inspiration nach den Serien braucht. Und bevor wir richtig losstarten, gibt's hier noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor Magenta TV.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder auch über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, RTL Plus sowie die Magenta TV Megathek. Die ist kostenlos mit dabei und hier findet ihr eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien oder Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV seht, zum Beispiel Black Snow, The Congregation, The Crash oder Godfather of Harlem. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, Max, bevor wir uns dem Dezember zuwenden, heißt es natürlich immer einmal nochmal zurückschauen. Und da habe ich diesmal, weil es tatsächlich zu der Novembervorschau mehrere Mails und Kommentare gab, noch ein bisschen was von unseren Hörern und Hörerinnen mitgebracht. Zum Beispiel schrieb da Christian gleich, nachdem er die Vorschau auf den November gehört hatte, hallo, hab gerade die Ausgabe gehört und war enttäuscht, dass ihr nicht über Santa Claus Staffel 2 geredet habt, die ja am 8.11. startet. Die wollte ich einfach empfehlen. Gruß, Christian. Und das könnt ihr natürlich genau wie Christian machen, einfach uns schreiben, was haben wir vergessen, was gehört eurer Meinung unbedingt dazu. Also danke für dieses Nachgereichte und das passt ja jetzt auch wieder zum Dezember, dass man da was Weihnachtliches zu streamen hat. Ich persönlich habe Santa Claus nicht gesehen, aber offenbar gefällt es Christian.
Ich habe die Serie und die Filme nicht gesehen.
Ja, siehst du, da sind wir beide hinterher und dachten, das ist nicht so spannend, aber schön, jetzt haben wir es nochmal mit reingetragen.
Dieses große Santa Claus-Franchise, was an uns vorbeigegangen ist.
Ja, ja. Wenn du auf den November zurückschaust, Max, was hat denn dich da vor allem begeistert?
Ja, auch eine Serie, die wir nicht in der Vorschau hatten im November. Aber also es ist die, glaube ich, die Netflix-Überraschung des Jahres gewesen. Also eine Überraschung wie damals Arcane bei Netflix.
Okay, jetzt machst du mich gespannt.
Es ist Blue Eye Samurai, eine Samurai-Animationsserie, die wurde kreiert von Ember Noizumi und ihrem Ehemann Michael Green. Den kennen Filmfans vielleicht eher. Das ist nämlich der Drehbuchautor von unter anderem Blade Runner 2049, Logan oder auch der Hercule Poirot-Trilogie von Kenneth Branagh. Da hat er die Drehbücher zugeschrieben. Und ganz kurz zur Story, die spielt im Japan des 17. Jahrhunderts, zur Edo-Zeit, in dem keine weißen Menschen mehr geduldet sind im Land. Und die Heldin der Geschichte ist die halbweiße, halbjapanische Schwertmeisterin Mizu. Und die befindet sich auf einem Rachepfad und will die letzten 4 weißen Nicht-Japaner im Land auffinden und töten, weil einer davon womöglich ihr Vater sein könnte und ihr einfach dieses Schicksal auferlegt hat, ja, die ewige Außenseiterin zu sein und Ausgestoßene zu sein. Genau, und das ist so die grobe Story. Sie muss halt immer ihre blauen Augen, deswegen Blue Eye Samurai, auch immer verstecken hinter einer Brille. Weil das natürlich
gab es damals schon Brillen?
Sonnenbrillen, ja. Das ist ja das Merkmal, was sie auf jeden Fall direkt entblößt.
Ja.
Auf jeden Fall atemberaubend schön, die Serie, die Bilder, die Musik. Ich würde mir jeden einzelnen Frame der Serie irgendwie an die Wand hängen wollen als Gemälde. Das ist einfach so wunderschön. Die Kämpfe, unglaublich dynamisch, abwechslungsreich, kreativ in Szene gesetzt, also wirklich all unterschiedlich. Und die Charaktere sind toll geschrieben, die Story ist mitreißend und auch überraschend explizit, was so Gewalt und Nacktheit angeht, was auch sehr interessant ist für so eine Animationsserie. Und ja, eine der besten Serien des Jahres, die ihr jetzt nicht verpassen solltet.
Ah, krass. Ja gut, dann mit Arcane, mit diesem Vergleich hast du mich ja schon gekriegt. Das war auch so eine Überraschung für mich dann letztes Jahr gewesen. Okay, dann muss ich da mal reinschauen. Mich hatten, glaube ich, bisher also die Poster abgeschreckt. Die waren sehr blutbesudelt, was ich ja im Animationsbereich nicht so, aber ich werde es mir angucken. Auf jeden Fall mal die erste Folge mindestens. Das klingt schon sehr spannend.
So Kill Bill. Als Animationsserie.
Ach, sehr cool. Okay.
8 Folgen sind das Ganze, aber die sind halt auch ein bisschen länger. Die sind so 40 bis 60 Minuten lang.
Ach, okay, krass. Richtige.
Richtige Serie.
Animationsfernsehen sind auch richtige Serien. Ja, okay. Das ist sehr witzig. Das passt nämlich auch gut zu einem Spotify-Kommentar, den uns Chibo, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, hinterlassen hat und schrieb: Hi zusammen, tolle Sendung. Danke für die spannenden Serientipps. Mein persönliches Highlight hat leider gefehlt und ich hoffe, ihr schaut auch mal rein, die Animationsserie Blue Eyed Samurai. Da schließt sich der Kreis. Max, da schließt sich der Kreis.
Hiermit getan.
Genau. Ich hingegen habe einen etwas, ich sag mal, Querschläger als meine liebste Serie letzten Monat mitgebracht. Ich habe nämlich jetzt gerade angefangen, eine neue Buffy-Serie zu hören.
Oh, die habe ich auch gehört.
Es ist eine Audioserie, aber es spielt halt im Buffy-Universum und nennt sich Slayers, A Buffyverse Story. Und ich dachte mir, also weil es halt irgendwie so eine Art neue Staffel oder eine neue Serie ist, nehmen wir das auch mal mit rein, obwohl es eigentlich eine nicht zu sehende, sondern nur zu hörende Staffel ist. Nämlich bei Audible gibt es das seit Oktober schon. Und ja, im Prinzip, ich bin jetzt zur Hälfte durch und habe so viel Spaß dabei, den ganzen SprecherInnen da auch wieder zu erleben. Also es sind mindestens 7 Originalstars, die denen ich jetzt schon über den Weg gelaufen bin, wo ich mich drüber freue. Was ganz clever ist natürlich, Buffy ist ja jetzt 20 Jahre her, das Finale. Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten einen Buffy-Podcast im Frühling und haben dann nochmal drüber geschwärmt. Und da war ich dann auch wieder so richtig auf Buffy, oh, ich will eigentlich noch mehr davon gucken, getrimmt. Und jetzt haben wir natürlich viele, die zurückkehren, aber so Vampire und sowas, die altern ja nicht. Und deshalb ist es super, natürlich in einer Audioserie zu sagen, man sieht ja nicht, wie die aussehen, aber die Stimmen hören sich eigentlich noch genauso an wie damals. Insofern passt das super. Vielleicht kurz zusammengefasst, es geht, im Mittelpunkt steht der Vampir Spike. Wir kennen ihn hoffentlich alle noch, den platinblonden Quälgeist, den alle liebten. Und der tut immer so, nur noch so, als wäre er ein Bösewicht, aber ist natürlich in Wahrheit auf der Seite des Guten. Und der kriegt jetzt es mit dem frisch gebackenen Slayer nach. Nachwuchs Indira zu tun, die da gerade erst, jetzt gibt es ja mehrere, die diese auserwählten Positionen einnehmen, da reingerutscht ist und kommt dann ja mit ihr einer Verschwörung auf die Spur, wird damit reingezogen und dann gibt's, ich will gar nicht so viel verraten, es gibt ganz viel alte Bekannte, die einem über den Weg laufen und Magie und Verweise auf was passiert ist und herrlich ist auch immer die Kämpfe, man hört immer so boom, au, au, au. Alles ist ganz super leicht zu produzieren, man muss gar keinen trainieren und ja, ich will eigentlich nur James Masters, also Spike, dem Darsteller mit seinem britischen Akzent und seinen sarkastischen Kommentaren Jan die ganze Zeit nur zuhören, da bin ich schon glücklich. Genau, also wenn ihr des Englischen mächtig seid, das gibt es leider nur auf Englisch, dann hört da unbedingt mal bei Audible rein. Das kann ich wirklich für Buffy-Fans sehr empfehlen.
Ich will unbedingt eine zweite Staffel.
Kommt bestimmt, mal gucken.
Hoffentlich.
Gut, dann sollten wir jetzt aber vorausschauen auf den Dezember. Und es gilt natürlich, wie immer, wir machen das spoilerfrei. Wir verraten euch jetzt nicht irgendwelche großen Wendungen schon vorab. Und ihr findet am Schluss, beziehungsweise auch zwischendurch natürlich, wenn ihr schon schmulen wollt, die Liste der ganzen Serien, die wir hier erwähnt haben, in den Shownotes mit Datum und chronologisch geordnet, damit ihr wisst, was wann kommt, wenn ihr dann nochmal nachschauen wollt. Genau, und wie anfangs schon angedeutet, es sind diesen Monat nicht so viele Streamer bei uns vertreten. Also zum Beispiel Sky, Wow oder Apple haben gar nicht so richtig nennenswert Neues an Serien dabei. Deshalb werdet ihr die nicht in der Übersicht finden. Und Amazon war auch spät dran. Deshalb haben wir da auch nur eine Amazon-Serie drin mit den Ankündigungen. Aber ich glaube, ihr werdet trotzdem was finden. Und deshalb, Max, starten wir direkt mal mit dem 1. Dezember. Da ist am Freitag schon gleich was ganz Neues dabei.
Ich kann sonst einfach vorweg noch kurz, bevor wir mit dem ersten anfangen, wenn wir eben schon sagten, Sky gibt's nichts, wir haben ja nichts mit aufgenommen, aber ich würde es dann zumindest einmal so reingeworfen haben. Also die Wespe, wenn ihr noch deutsche Comedy wollt, da gibt's die dritte Staffel bei Sky. Das ist so das Größte, glaube ich, bei Sky im Dezember. Und was wir auch nicht mit drin haben in der Auswahl, aber nochmal erwähnt haben wollen, natürlich das große Finale von The Crown kommt im Dezember am 14. Dezember, da haben wir die erste Hälfte ja schon vorgestellt, letzten Monat.
Wollten wir jetzt nicht nochmal mit reinnehmen, aber ihr wisst ja genau, dass das bei Netflix dann kommt.
Und ich habe spontan tatsächlich auch noch einen Tipp, den gibt es auch seit 1. Dezember oder ab 1. Dezember in der ARD-Mediathek. Mhm. Das habe ich nämlich schon gesehen, ist eine Doku-Serie, Die Viva-Story, zu geil für diese Welt. Drei Folgen, so ein bisschen über die Geschichte, über den Aufstieg und Fall des Musiksenders Viva. Okay. Also ganz viel 90er und 2000er Nostalgie, wenn ihr da Bock drauf habt. In Erinnerung zu schwelgen.
Okay, ja, noch ein paar Schnellfeuerhinweise, also hier von Max, bevor wir richtig starten. Was, okay, jetzt gehen wir aber wirklich ran, ganz von vorne. Was startet am 1. Dezember, Max?
Bei Magenta TV, eine Serie, die wir tatsächlich schon mal hier vorgestellt haben.
Vor langer Zeit.
Letztes Jahr im November, vor einem Jahr, aber sie ist nicht gekommen, aber jetzt kommt sie wirklich. A Friend of the Family. Die sollte damals, ist eine Peacock-Serie, eine True-Crime-Drama-Serie und die sollte letztes Jahr eigentlich zu Sky kommen, als da Peacock noch war, im Angebot von Sky, ist dann nicht gekommen. Und jetzt wissen wir endlich, ja, jetzt gibt's sie doch bei Magenta TV.
Sehr gut.
Und deswegen stelle ich sie jetzt einfach nochmal vor.
Ja, finde ich legitim.
Eine True-Crime-Serie von Nick and Tosca, der hat hauptsächlich viel Horrorserien gemacht wie Channel Zero oder Brand New Sherry Flavor bei Netflix und natürlich auch die True-Crime-Serie The Act mit Patricia Arquette und Joey King. Genau, und das ist eine tragische Geschichte der US-Schauspielerin und Sängerin Jan Brobert, die im Alter von 12 Jahren entführt wurde. Da gibt es auch eine Netflix-Doku zu, die heißt Abducted in Plain Sight, falls ihr die gucken wollt. Genau, und es spielt in den 70er Jahren, geht um die Familie Broberg und die freundet sich mit ihrem Nachbarn, dem Familienvater Robert B. Berchtold, an, der dann aber ein Kind entführt. Beziehungsweise, diese Jan entführt er und bringt sie dann aber wieder zurück. Und die Familie tut eigentlich nicht viel dagegen, weil die sich so mit ihm angefreundet haben. Die Mutter hat auch so ein leicht romantische Beziehung mit ihrem Nachbarn. so ein romantisches Verhältnis, was die eingehen. Ist auf jeden Fall sehr interessant und dann wird sie wieder entführt, wird das Kind wieder entführt ein zweites Mal.
Das findest du also lustig, Max?
Nein, ich finde, das ist natürlich nicht lustig.
Ja, ja. Es klingt auf jeden Fall spannend und ich habe sogar in die erste Folge schon mal reingeguckt, weil ich einfach dieses Konzept.
Ich habe damals auch die erste Folge gesehen,
so
aber leider nicht weiter.
Ich finde es einfach, weil man ja immer hört, okay, dass die meisten Entführungen oder irgendwie Gewalt gegen irgendjemanden immer eigentlich aus dem nächsten Umfeld kommt und man denkt halt immer, ja, die ganzen Serienkiller und Entführer-Serien und so, die sind halt immer irgendwelche großen, bösen Monster, aber der ist halt in Anführungszeichen netter Typ, der nebenan wohnt. Und wie geht man denn damit um, wenn jemand, den man gut kennt, auf einmal sowas wie eine Entführung macht? Dann denkt man darüber nach, ist das wirklich eine Entführung oder hat er sie nur zum Reitunterricht mitgenommen oder was ist da passiert?
Naja, und wie er halt so mit seiner charmanten Art, die wirklich so diese Familie um seinen Finger wickelt.
Genau.
Und die halt gaslightet im Prinzip.
Ja, ja.
Sehr interessant. Genau, die Hauptrollen spielen Anna Paquin. Die kennen wir alle aus True Blood und
cool.
X-Men. Jake Lacy spielt mit Colin Hanks. Kennen wir auch.
Stimmt, der ist der Ehemann.
Genau.
Ja.
Und McKenna Grace aus Annabelle 3 oder Ghostbusters, die neue Garde.
Überall gerade dabei.
Genau. Ich habe auch damals die erste Folge gesehen, leider nicht weitergeguckt. Irgendwie dann vergessen, weiterzugucken. Mhm. Aber ich fand diese 70er-Ästhetik ganz interessant von der Serie. Also die hat es sehr schön eingefangen.
The Act, was du vorhin genannt hast, so noch, das würde ich auch eine gute Parallele ziehen, so zwischen diesem wahre Geschichte, wie konnte das passieren, man will irgendwie mitfiebern und das erleben, also ja, schön, dass es jetzt endlich bei Magenta TV dann auch in Deutschland verfügbar wird.
Und das, was auch interessant ist für so eine True-Crime-Serie, dass das Opfer, das Entführungsopfer die Serie mitproduziert hat halt.
Oh, das ist natürlich auch nochmal eine ganz besondere Wendung dann, ja. Ja, sehr schön. Also A Friend of the Family kommt am 1. Dezember zu Magenta TV, sehr schön.
True-Crime-Fans.
Dann mache ich weiter. Ich gehe zum 7. Dezember und springe zu Netflix rüber. Und da kommt eine Serie, die heißt Ich und die Walter Boys. Klingt, glaube ich, so, wie es auch ist, die Serie. Es ist eine romantische Serie, Jugendserie, die auf einer Romanvorlage basiert von Ellie Novak, die 2012 erschien. Sind 10 Folgen mit so ungefähr 50 Minuten Lauflänge, eine US-britische Koproduktion. Und es geht um die 16-jährige Jackie Howard, die ein, ja, ich sag mal, recht privilegiertes Leben in New York City führt. Aber dann verliert sie ihre Familie bei einem Unfall und deshalb kommt sie dann bei der Familie der besten Freundin der Mutter unter, die aber in Colorado lebt, also so in der wildesten Natur mit so einer Hütte in schöner Landschaft und so. Die übernimmt dann die Vormundschaft bei ihr und da zieht sie dann bei denen ein und jetzt darfst du mal raten, Max, wie viele Kinder diese Familie schon hat, als sie da einzieht.
Ein Dutzend.
Ich habe tatsächlich widerstreitende Angaben gefunden. Manchmal heißt es 10 Kinder, manchmal heißt es 12. Okay. Aber es sind auf jeden Fall sehr viele.
Ich dachte, das heißt einfach im Dutzend billiger oder so.
Wahrscheinlich. Und der Ehemann George ist dann natürlich auch noch mit dabei. Und es sind auch sehr viele Söhne vor allem, die da zu den Kindern gehören. Deshalb auch die Walter Boys im Titel. Oder wie die Klassenkameradin das dann formuliert im Trailer, fand ich auch ganz witzig. Jackie ist gerade im Jungshimmel gelandet. Weil als Nicht-Verwandte quasi hat sie ja dann reichlich Auswahl, wenn man so mal sagen möchte.
12 Love Interests.
Also es sei denn, es sind auch ein paar Mädchen dabei. Das werden wir dann erst rausfinden, wenn die Serie dann zu Netflix kommt. Und sie muss sich dann natürlich erstmal umstellen. Das Leben auf dem Land ist jetzt nicht so, wie sie das kennt. Eigentlich wollte sie sich auf ihre College-Bewerbung fokussieren. Die will nach Princeton und jetzt ist auf einmal Natur und Reiten angesagt. Und besonders 2 Söhne, die zu ihrer neuen Familie gehören, haben es ihr dann angetan und verdrehen ihr den Kopf, nämlich der ruhige, belesende Alex und der geheimnisvolle, etwas düsterere Cole. Und der macht auch häufig Ärger. Und dann muss sie erstmal bei sich herausfinden, was will sie überhaupt vom Leben? Wie kann sie sich treu bleiben und trotzdem vielleicht die Liebe finden?
Muss sie nicht auch noch ein bisschen trauern?
Wahrscheinlich muss sie auch das noch zwischendurch erledigen, Max. Und der Cast, den finde ich auch ganz interessant. Die Mutter zum Beispiel von der, die neue Mutter jetzt, zu der sie zieht, wird gespielt von Sarah Rafferty, ist meine Lieblingsfigur gewesen in Suits, der Anwaltsserie. Die hat da die Sekretärin Donna Paulson gespielt. Da würde ich sie gerne mal sehr in einer neuen Rolle sehen, da bin ich gespannt. Ansonsten den Vater dieser Walter Boys spielt Mark Blucas, weil wir gerade von Buffy gesprochen haben, der hat ja in Buffy Riley gespielt, einen Buffy Love Interest, der war in Night and Day zu sehen. Genau, die Serienschöpferin Melanie Hassell ist eher unbekannt, genauso wie die Jungstars, aber die kann man ja dann alle entdecken, das ist immer ganz schön. Mich erinnert das so ein bisschen so vom Gefühl her, wie die Serie sich anfühlt, so an The Summer I Turned Pretty oder so. So ein bisschen Feelgood, aber vielleicht auch ein bisschen Tiefe mit reingebracht und ich glaube, so als Romantikserie perfekt für die Weihnachtszeit. Garantiert total kitschig, aber sowas braucht man dann wahrscheinlich auch in dieser Zeit, zumindest manche von uns. Genau, und von den Kissing Booth Produzenten, das ist vielleicht auch noch ein Merkmal, was ein bisschen sagt, in welche Richtung es geht. Genau. Das ist die Serie Ich und die Walter Boys. Am 7. Dezember kommt die zu Netflix mit allen Folgen. So, Max, dann springen wir zum 8. Dezember und sind schon wieder bei Magenta TV angekommen. Mhm. Die haben nämlich diesen Monat ein tolles Programm. Was hast du uns damit gebracht?
Das ist ganz und gar nicht romantisch wie die Walter Boys. Es ist eine neue The Walking Dead Serie.
Ja.
Und zwar Daryl Dixon. Heißt sie, das bisher beste The Walking Dead Spin-Off überhaupt, meiner Meinung nach. Mhm. also wir ändern uns zurück im November 2022. The Walking Dead ist nach 11 Jahren, nach 11 Staffeln geendet. Aber natürlich ist das Ende erst der Anfang für The Walking Dead. Die Geschichten vieler Figuren werden halt in Spin-Offs fortgesetzt. Und hier geht es jetzt um Daryl Dixon, der sein eigenes Spin-Off bekommt. Genau, worum geht's? Es beginnt eigentlich fast wie auch The Walking Dead damals, vor 13 Jahren begann. Damals erwachte Rick Grimes ja aus dem Koma in der Zombie-Apokalypse. Mhm. Und jetzt ist es Daryl, der zu Beginn das Bewusstsein erlangt, in einer für ihn neuen Welt. Er befindet sich auf dem Wasser, an ein kleines Boot geseilt, angespült an Land, muss er dann feststellen. Emma, stimmt hier nicht. Mhm. Überall sind Straßenschilder und da steht alles auf Französisch.
Wie kann
das
sein?
Was ist hier los? Genau, Daryl ist in Frankreich gelandet. Wie und warum, das erfahren wir dann Stück für Stück im Verlauf der 6 Folgen. Also, was macht Daryl aber überhaupt, wenn er jetzt in Frankreich gelandet ist? Er sucht nach einem Weg, um wieder zurück nach Hause ins Commonwealth in die USA zu gelangen. Und dabei verschlägt es ihn schließlich in ein Kloster, wo er die Nonne Isabelle kennenlernt. Und die wird gespielt von Clémence Puisy.
Auch bekannt als Fleur Delacour aus den Harry Potter Filmen.
Ganz genau, die kennen viele. Und die gehört einer religiösen Gruppierung namens Union d'Espoir an. Und von dieser bekommt Daryl dann eine Mission aufgetragen. Sie hilft ihm, eine Hafenstadt zu erreichen, damit er wieder nach Hause kommt. Aber im Gegenzug soll er den jungen Laurent, ein Junge, der auf wundersame Weise geboren wurde und der zu einer Art Messias herangezogen werden soll, den soll er zu einem sicheren Ort namens The Nest bringen. Mhm. Klingt ein bisschen wie The Last of Us.
Mhm, ein bisschen. Aber das ist ja nichts Schlechtes, ist weil nicht war Schlechtes. Ja eine tolle Serie.
Ja, aber da hören die Vergleiche eigentlich auch schon auf. Und etwas anderes bleibt ihm eigentlich auch nicht übrig, denn das Kloster wird natürlich bald angegriffen, wie es auch so ist in der Postapokalypse.
Es wäre auch lustig, wenn sie einfach eine Klosterserie draus gemacht hätten.
Es spielt einfach nur im Kloster, Daryl im Kloster. Genau, und mit den letzten Überlebenden muss sich dann Daryl auf die Reise in Richtung dieses Nests begeben. Und dabei trifft er dann auf andere französische Gemeinschaften und darf sogar unterm Eiffelturm Zombies bekämpfen. Mhm. Das Einzige, was ich von dieser Serie sehen wollte, Daryl, Zombies unterm Eiffelturm, bitte.
Das Obwohl ich mich auch sehr über Saint-Malo freue oder über Mont-Saint-Michel, diese typische bekannte Insel da.
Aber das ist ja schon ein Spoiler.
Die gibt es im Vorschau und im Vorspann zu sehen, Max.
Ich weiß. Wir sagen nicht, was das ist. Genau, das Ganze sind 6 Folgen, die, wie ich finde, uns die Welt von The Walking Dead zeigen, wie wir sie noch nie gesehen haben. Also halt auch mal jetzt außerhalb der USA. Frankreich ist ein fantastischer Schauplatz, finde ich, für diese Serie. Statt jetzt immer wir hatten sonst immer nur Wälder in Virginia, jetzt jahrelang bei The Walking Dead und jetzt haben wir unglaublich tolle Landschaften. Paris ist ein großes Highlight, weil die auch wirklich halt, es sieht nicht aus, als wäre das alles irgendwie in einer anderen Stadt gedreht worden oder vor Greenscreen, sondern wirklich, du hast so eine haptische Stadt da.
Jetzt hätten sie den Eiffelturm dahingestellt und alles drumherum zerstört.
Genau, so sieht es aus.
Ja.
Auch selbst von den Zombies, finde ich, macht die Serie auch vieles neu und zeigt uns die Untoten nicht mehr so lahmarschig wie früher, sondern noch gefährlicher. In Frankreich heißen die übrigens Les Affamés, die Hungrigen.
Ah ja.
Genau, und ich finde, die Serie hat eine ganz tolle Atmosphäre. Sie hat sowas Mystisches an sich, finde ich. Also es ist wie so ein Nebel, der immer über dem Boden wabt.
Ja, und dazu dann halt diese ganzen alten Gemäuer, ne? Man ist dann irgendwie doch in so einer Welt, die halt schon viel mehr Geschichte hat als Amerika. Und das spürt man dann auch, wenn man dann irgendwie in Klosterruinen und so vorbeikommt.
Ja. Hat das Ganze doch vielleicht irgendwas Übernatürliches? Kann man Zombies wegbeten? Das wird man erfahren in dieser Serie. Und ich finde, aber muss man auch sagen, die Serie haut auch immer so unvermittelt oft völlig schräge Momente und witzige One-Liner raus.
Ja.
Und das hat mich so gekriegt, die Serie dadurch. Also mein Lieblingszitat in der Serie ist von Daryl: Life's not fair, ask the fish. Also, also ohne Kontext jetzt einmal.
Ja,
es ist einfach total lustig,
ja.
Was da manchmal so für One-Liner rausgehauen wird. Und natürlich gibt es auch einiges so an Culture-Clash. Comedy so ein bisschen.
Wenn der Amerikaner da in Frankreich rumläuft und kein Wort Französisch spricht.
Der ignorante Ami, der dann sagt, halt die Klappe, ich verstehe dich nicht. Und es wird überraschend viel Französisch gesprochen.
Ja.
Mit vielen Untertiteln.
Aber ja, ihr hört es vielleicht schon raus, Max und ich sind schwer begeistert. Und ich sage das auch als jemand, ich habe zwar alle Walking Dead-Serien gesehen, aber ich habe schon eine gewisse Walking Dead-Müdigkeit inzwischen in mir, wo ich so denke, will ich jetzt wirklich noch einen Spin-off anfangen? Und wenn ihr euch das bei Daryl Dixon fragt, dann beantwortet diese Frage mit ja, denn es lohnt sich wirklich sehr.
Also man muss nicht alles gesehen haben von The Walking Dead.
Nee.
Die ist schon sehr eigenständig, also da wird schon so eine eigene Story aufgebaut.
Ihr könnt im Prinzip auch jetzt, wenn ihr noch nie was mit Walking Dead am Hut hattet, die Serie anfangen.
Das stimmt.
Das geht auch.
Norman Reedus wird auf jeden Fall euer Herz gewinnen.
Wenn ihr sagt, ihr guckt keine amerikanischen Filme und Serien, aber europäische, dann seid ihr jetzt richtig.
Genau. Und vielleicht noch ein kleiner Teaser für die Walking Dead Fans da draußen. Ich habe jetzt sehr viel geschwärmt und ich könnte noch viel mehr schwärmen über die Serie und das werde ich wahrscheinlich auch tun. Wenn alles klappt, dann werden wir nächste Woche dann auch nochmal ein bisschen mehr über The Walking Dead und die ganzen neuen Spin-offs sprechen.
Genau, da wird Max euch endlich mal den Überblick geben, was ist jetzt eigentlich wirklich geplant, was läuft schon, was ist richtig gut, was solltet ihr nicht auslassen. Also da können sich Walking Dead-Fans freuen auf nächste Woche.
Spoiler, Daryl Dixon darf man nicht auslassen.
Das können wir euch jetzt schon verraten. Genau. Sehr schön. Also, das startet am 8.12. bei Magenta TV, The Walking Dead, Daryl Dixon.
Könnt ihr dann gleich 6 Folgen bingen.
Sehr gut, alle auf einmal, muss man gar nicht warten. Dann springen wir weiter zum 11. Dezember. Da kommt etwas zu RTL Plus, worüber ich immer schmunzeln muss, wenn ich sehe. Das sind nämlich die neuen Geschichten vom Pumuckl.
Hurra, hurra.
Ja, bitte, 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 genau. Jetzt, danke, jetzt hast du mir wieder den Ohrwurm eingepflanzt. Immer wenn ich den Begriff Pumuckl höre, dann denke ich sofort an diesen Titelsong. Und was ich alles gelernt habe damals, wie was ich reimt, es war. Das habe ich mir sehr zu Herzen genommen als Kind. Solche seltsamen Wahrheiten, die Pumuckl einem beigebracht hat. Ja, es geht natürlich um Pumuckl, der 1962 von Alice Kaut erfunden wurde, so als Kinderhörspielreihe, dann beim Bayerischen Rundfunk. Meister Eder und sein Pumuckl war ja eine sehr bekannte Serie in den 1980ern. Ich habe es dann auch als Kind bei meinen Großeltern häufig dann mal geguckt. Das lief dann einfach im Fernsehen immer und dann hat man natürlich das sich angesehen. Es gab Hörspielkassetten, genau, es gab diesen Song, der hoch und runter gespielt wurde. Ich glaube, ich hatte auch die zu Hause als Hörspiele. Genau, und es ist natürlich auch was Interessantes, eigentlich eine Serie, die in Bayern angesiedelt ist, aber halt über die bayerischen Grenzen hinaus auch in Deutschland sehr bekannt ist, was ja nicht immer gegeben ist. Dann gab es einen Spielfilm 82, eine TV-Serie 82, einen Spielfilm 1994 über den blauen Klabauter, eine Sendung Pumuckl TV, die 1995 kam, eine Animationsserie Pumuckls Abenteuer 1999, Musicals, Max, tatsächlich hättest du das gewusst, 2000 und 2018 gab es Pumuckl Musicals auf der Bühne zu sehen. Und der letzte Spielfilm kam 2003, ein Zirkusabenteuer. Und das Besondere ist halt, dass die Serie schon immer so auch fortsetzt. Also die macht jetzt nicht den Neustart und sagt, wir knüpfen jetzt, machen jetzt völlig neu, ihr habt noch nie was von Pumuckl gehört, sondern es ist immer so ein bisschen, man nimmt auch noch Bezug auf die alten Sachen. Und das machen die neuen 13 Folgen, die jetzt zur RTL Plus alle auf einmal kommen, dann auch. Wenn ihr noch gar nichts von Pumuckl gehört habt. Es geht um einen Kobold namens Pumuckl, der in München beim Schreinermeister Franz Eder buchstäblich auf dem Leim kleben bleibt. Der hat da halt so einen Leimtopf rumstehen. Und weil dieser Kobold da festklebt, sagt das Koboldgesetz, dieser Mensch kann dich jetzt sehen, während du sonst für alle anderen unsichtbar bist. Und du musst bei ihm bleiben. Und da stellt er sehr viel Unfug an in dieser Hinterhofwerkstatt oder täglich treibt der Schabernack, wie es im Titelsong heißt, genau. Und in der neuen Serie ist es jetzt halt so, der Meister Eder, beziehungsweise auch der Darsteller, der ihn ja lange gespielt hat, Gustl Beyerhammer, der ist ja schon in den 90ern verstorben, der hat jetzt aber einen Neffen, diese Figur des Meister Eders, nämlich den Florian Eder, und der soll die Werkstatt übernehmen und zusammen mit seiner Schwester Bärbel hat er die geerbt und da scheint es aber zu spuken in dieser Werkstatt und da können wir uns gar nicht vorstellen, was da passiert. Und so wiederholt sich die Geschichte ein wenig und auch der Florian kann dann den Pumuckl sehen. Wer wird für ihn sichtbar? Es wird sozusagen sein neuer Mensch, dem er zur Seite steht. Und schön ist auch, dass die ersten 2 Folgen jetzt schon im Kino zu sehen waren. Also da ist ja auch ein Serien-Event, dass man erstmal sagt, okay, ihr könnt euch schon mal an diesen Neustart gewöhnen. Und die gibt es jetzt natürlich auch nochmal bei RTL Plus dann mit zum Streamen. Ihr kennt vielleicht den Hauptdarsteller Florian Brückner, der war zum Beispiel da bei den Filmen Da geht noch was oder Der Borndl-Krammer und die ewige Liebe.
Wer kennt ihn nicht?
Nein, natürlich nicht, mit Bodi Herbig. Und die Besonderheit ist für mich auch heute noch, dass diese Zeichentrickfigur des Pumuckl wirklich so als Zeichentrick animiert ist. Also nicht so ein halbgarer Benjamin Blümchen mit schlechter Animation, sondern wirklich einfach so Zeichentrick erkennbar. So ein bisschen wie Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Einfach finde ich super, dass das so gemacht hat. Und
oder Space Jam.
Ja, genau, oder Space Jam. Und das finde ich halt, da wird jetzt irgendwie so in dieser Serie so diese, was die Elterngeneration noch von damals kennt, jetzt mit den neuen Kindern zusammengeführt. Ich glaube, das kann was Gutes werden. Genau. Also das startet die neue Geschichten vom Pumuckl bei RTL Plus am 11. Dezember.
Und was ja ganz interessant ist, dass sie in 2 Versionen erscheint. Zwei Synchronfassungen. Einmal mit dem neuen Sprecher des Pumuckls und dann gibt es noch eine Version, in der per künstlicher Intelligenz die Stimme von Hans Clarin, der damals das Pumuckl gesprochen hat.
Wirklich? Das ist ja total interessant. Wurde. Kann man dann wahrscheinlich die Audiospur genau. switchen? Uiuiui, was es alles gibt heutzutage.
Mit KI-Pumuckl.
Eieiei. Okay, danke noch für diese Zusatztrivia-Info. Max, dann kannst du gleich weitermachen und mir sagen, was am 14. Dezember zu Netflix kommt.
Die Serie mit dem unaussprechlichen Titel Juju Hakusho.
So spricht man das also aus.
Glaube ich zumindest. Falls ich es falsch ausgesprochen habe, schreibt uns gerne.
Also schreibt sich mit Y. Juju
Hakusho.
Ja, guckt am besten in die Shownotes.
Genau, das ist etwas auf jeden Fall für Fans von Fantasy und Action. Der Titel wird den meisten wahrscheinlich nicht sagen, aber einige Anime-Fans könnten jetzt hellhörig werden. Es ist nämlich die nächste Netflix-Live-Action-Adaption nach One Piece, die auf einem Manga bzw. Anime basiert. Und die Vorlage ist die Shonen-Manga-Reihe Juju Hakusho vom Autor Yoshihiro Togashi, die in den 90ern ursprünglich erschienen ist, von 1990 bis 1994. Und Togashi ist halt auch ein recht bekannter Mangaka. Er hat unter anderem auch dieses Hunter x Hunter gemacht. Und Fun Fact, damit es jetzt ganz 90er nostalgisch ist, er ist auch der Ehemann der Sailor Moon Schöpferin.
Ach, alles eine Familienklitsche.
Genau. Genau, und Juju Hakusho, wie man auch immer es ausspricht, gibt es auch als Anime. Der ist von 1992 bis 1995 gelaufen in 112 Folgen. Die könnt ihr übrigens auch auf Netflix streamen. Allerdings nur im japanischen Original mit Untertiteln oder mit englischer Synchronfassung. Und das ist auch der Grund, warum diese Reihe hierzulande eher unbekannt ist, obwohl die Reihe in vielen anderen Ländern extrem populär ist, weil Manga und Anime nie auf Deutsch erschienen sind. Nächstes Jahr, 2024, kommt das erste Mal der Manga auf Deutsch raus.
Oh, okay.
Immerhin. Hat ja nur 24 Jahre lang gedauert.
Besser spät als nie.
34 Jahre, falsch gerechnet. genau, und wenn ihr dieses 90er-Juwel, wenn das an euch vorbeigegangen ist, dann macht das überhaupt nichts, weil jetzt gibt's ja dann die Netflix-Version, die Live-Action-Adaption. Worum geht's denn überhaupt in Juju Hakusho?
Wir nehmen das jetzt so als gegeben hin, dass man das so ausspricht, und ihr dürft uns gerne schreiben, wenn das falsch ist.
Also zumindest in der Vorlage geht es darum, der Protagonist ist der jugendliche Yusuke Urameshi, ein richtiger Raufbold, der ein Problem mit Autorität hat, wenig von der Schule hält und sich gerne prügelt, und die Geschichte beginnt mit seinem Tod. Denn eines Tages wirft er sich vor ein fahrendes Auto, um einen kleinen Jungen zu retten, und dabei kommt er ums Leben und wird dann von der Jenseits-Fährfrau Botan begrüßt, eine blauhaarige Frau auf einem Besen, die plötzlich vorbeifliegt. und in der spirituellen Welt hat aber niemand damit gerechnet, dass Yusuke so einen heldenhaften Einsatz zeigt, und überhaupt auch sein Tod war eigentlich gar nicht geplant. Deswegen erhält er nun eine zweite Chance vom Geisterweltprinzen Quenma, der übrigens immer einen Schnuller im Mund trägt. Und das hat auch Gründe, aber die werde ich nicht spoilern.
Okay.
Und das heißt für ihn jetzt, er muss eine Reihe von Tests bestehen, muss sich als würdig erweisen und bekommt dann, sobald er zurück in seinen Körper darf, die Aufgabe zugeteilt, als Geisterdetektiv in der Menschenwelt übernatürliche Vorkommnisse zu untersuchen und Dämonen zu bekämpfen. Und das macht er natürlich nicht alleine. Bei seinen dämonischen Ermittlungen wird er unterstützt unter anderem von seinem Mitschüler Kuwabara sowie den beiden Dämonen Hiei und Kurama. Um aber überhaupt eine Chance im Kampf gegen Dämonen zu haben, muss Yusuke ständig dann seine spirituellen Kampffertigkeiten trainieren und verbessern und lernt dabei unter anderem auch die mächtige Fähigkeit, der, zumindest im Englischen heißt sie so, Spirit Gun, und dann schießt er aus seinem Finger so einen großen Lichtstrahl. Das ist so ein bisschen wie sein Kamehameha.
Ja, wollte gerade sagen, es erinnert mich an Dragon Ball.
Es lief auch ja auch in den 90ern parallel zu Dragon Ball Z.
Okay, okay.
Genau, kennt halt hier, ist halt hier nicht so bekannt wie Dragon Ball. Ich bin auf jeden Fall sehr gehypt. Ich habe die letzten Monate damit verbracht, diese 112 Anime-Folgen zu gucken und zu verschlingen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wie das Ganze in Live-Action funktioniert und wie viel sie von der Vorlage umgesetzt haben. Also meine Theorie ist, weil das so inhaltlich gut passt, dass sie wahrscheinlich so die ersten 25 Folgen des Anime verfilmen, weil danach gibt es nämlich ein gewaltiges Unterweltkampfturnier, das im Anime gleich mal 40 Folgen veranschlagt, und ich glaube nicht, dass es dann noch mit in eine Serie passt. Das könnte wahrscheinlich so die zweite Staffel sein. Es ist leider noch nicht bekannt, wie viele Folgen das sein werden. Meine letzte Info von Netflix war, dass es 5 Folgen sein soll.
Was ungewöhnliche Anzahl.
Was ich auch erschreckend wenig finde.
Ja.
Einmal, weil das natürlich so eine große Vorlage hat und auch die lange Produktionszeit. Die Serie wurde 2021 nämlich gedreht.
Oh.
Die haben sehr, sehr lange in der Postproduktion für die Effekte gebraucht.
Dann wären zumindest die Effekte aber hoffentlich gut.
Ich hoffe es. Also markiert euch auf jeden Fall mal den 14. Dezember im Kalender und dann erfahren wir, ob Netflix nach One Piece nochmal beweisen kann, ob es gute Anime-Verfilmungen gibt. Das haben sie ja zumindest mit One Piece bewiesen, dass es möglich ist.
Das ist jetzt der nächste, sehr gut. Das startet am 14. Dezember, sagst du?
Ganz genau.
Sehr gut. Dann schaue ich da bestimmt auch mal rein. Fantasy, da bin ich ja noch
hoffentlich dabei. Wird es besser als Dragon Ball Evolution.
Also ich glaube, unter Dragon Ball Evolution, das ist schon schwer, da runterzukommen. Gut. Und dann,
hier ist es die neue Messlatte.
Ja, ja. Und dann kommen wir am 15. Dezember zu unserer ersten und einzigen Amazon-Serie, die diesen Monat startet. Aber ich glaube, es wird viele freuen, dass da eine Serie zurückkommt, die schon ein paar Fans angesammelt hat, seit die erste Staffel kam. Max, was
das
ist das?
Das liegt daran, dass Amazon sein Programm immer so spät bekannt
ja,
gibt.
Ja, das ist wirklich schade. Und dann kommen wahrscheinlich noch ganz tolle Sachen, die wir jetzt gar nicht mit reinnehmen konnten.
Auf jeden Fall gibt es was für Action-Fans im Dezember. Die zweite Staffel von Reacher startet am 15. Dezember. Das ist eine Serienadaption der Bücher von Lee Child. Und erneut steht im Mittelpunkt Ellen Richardson.
Richardson, ja, ich glaube, ja.
Bekannt aus Catching Fire oder Titans oder Fast X.
Ich finde schön, dass du Catching Fire nennst. Da muss ich jetzt kurz drüber nachdenken. Ja, über irgendein Tribut aus dem ersten
irgendein
oder zweiten
Tribut war,
Distrikt.
Ja.
Einer von den Brutalos.
Ich möchte nicht seine Anfänge verleugnen. Er spielt auf jeden Fall erneut Jack Reacher, ein ehemaliger Militärermittler, der mit Köpfchen und dicken Muskeln Verschwörungen aufklärt. Und nachdem Staffel 1 den ersten Band der Jack Reacher-Reihe adaptiert hat, finde ich das sehr interessant, macht Staffel 2 jetzt einen sehr großen Sprung und basiert auf dem 11. Roman.
Ja gut, aber die Bücher sind ja meistens so Einzelfälle,
genau,
die kann
genau.
man dann sich frei wählen.
Auf dem 11. Roman Trouble heißt er, im Original Bad Luck and Trouble. Und ihr müsst aber auch die erste Staffel, glaube ich, nicht gesehen haben, weil die ja schon so abgeschlossene Fälle sind. Genau, und hier geht es wieder um einen neuen zentralen Fall. Diesmal wird es persönlich für Jack Reacher. Der erhält nämlich eine verschlüsselte Botschaft und die führt ihn zu seiner früheren Militäreinheit. Mit der kommt er wieder in Kontakt. Und diese trommelt sich nämlich gerade wieder zusammen, denn ein mysteriöser Killer hat es auf sie abgesehen, auf die Mitglieder der Truppe, und beginnt einen nach dem anderen zu töten. Genau, und Jack Reacher und sein altes Team müssen nun herausfinden, wer dahinter steckt und warum. Und wie man ihn aufhalten kann.
Ja, das sollten sie hoffentlich schaffen, sonst ist das Weihnachtsfest vorbei, würde ich sagen.
Also für viele ist das ja schon ein großes Highlight im Dezember, weil die erste Staffel ist schon ein bisschen her. Februar 2022 kam die raus.
Okay.
Die kam damals sehr gut an. Ich habe nochmal geguckt. Beim Moviepilot von der Community bewertet mit 7,2.
Ordentlich.
Auch ordentlich, genau. Ich fand Staffel 1 auch ziemlich unterhaltsam. Die Action war cool und ich mochte vor allem diesen Humor von diesem laufenden Muskelberg Reacher. Aber schlechte Nachrichten auf jeden Fall für Binger. Staffel 2, die hat 8 neue Folgen, die aber nicht alle auf einmal veröffentlicht werden, sondern wöchentlich bis zum 19. Januar. Wenn ihr bingen wollt, müsst ihr am 19. Januar anfangen.
Okay, ja gut, das macht Amazon ja gerne mit den größeren Serien, die auch viele Zuschauer haben. Ja. Na gut, aber immerhin kommt eine zweite Staffel. Also wir wollen uns nicht beschweren. Dann gehe ich weiter und springe mal zu Disney Plus. Da waren wir heute ja noch gar nicht, würde ich sagen.
Jetzt kommt ein großes
Aber Moment. Am 20. Dezember, also kurz vor Weihnachten, ist es soweit. Da kommt eine Serie, auf die schon viele sehr lange warten, glaube ich. Nämlich Percy Jackson, die Serie. Schön dieser deutsche Zusatztitel. Im Englischen heißt die Serie Percy Jackson and the Olympians. Aber offenbar brauchen die Deutschen die Ansage, das ist nicht ein neuer Percy Jackson Film, wie ihr schon zwei im Kino gesehen habt, die beide dann irgendwie gefloppt sind und dann ging es nicht weiter. Sondern wir haben jetzt eine völlig neue Serie, die das nochmal ganz neu auflegt. Basiert genau wie die Filme natürlich auf den bekannten Jugendbüchern von Rick Riordan. Ich habe extra nachgeguckt, wie man ausspricht.
Ich habe immer Riordan gesagt.
Da gehören 5 Bücher zur Hauptreihe. Es gibt aber auch viele Zusatzbücher. Dann noch die Spin-off-Reihe Helden des Olymp. Und dieses Jahr erscheint wohl auch noch ein 6. Buch zu. Und ein 7.
Genug Stoff für Spin-offs noch, ne?
Erschien 6. Buch. Ja, ja, genau. Es gibt wirklich, es ist ein richtig großes Universum. Und Disney Plus will jetzt genau da anknüpfen und sagen, da haben wir einen Fantasy-Schatz, den wir verfilmen wollen. Und genau, wie gesagt, die ersten 2 Kinofilme mit Logan Lerman, die sind ja dann nicht weitergegangen über die ersten 2 Bände hinaus. Aber jetzt haben wir hier 8 Folgen, die das erste Buch verfilmen, etwa so eine Stunde sollen die Folgen lang sein und es gibt gleich zwei zum Auftakt immerhin, dass man zu Weihnachten schon mal einen guten Einstieg hat, die dann, um dann weiterhin wöchentlich zu schauen und dran zu bleiben. Wer das gar nicht kennt, es geht um Perseus Jackson, genannt Percy, denn wer will schon Perseus heißen? Der findet heraus, dass er ein Halbgott ist, also der Sohn von einem griechischen Gott und einem Menschen. Wir verraten noch nicht von welchem Gott. Das ist eigentlich, ich glaube nicht, dass die Serie das sofort erzählt. Natürlich weiß es jeder, aber gut. Und der ist, ja, ist schülerrecht gebeutelt, also hat so eine Leserechtschreibschwäche, hat ADHS. Und dann lernt man so, okay, das sind alles anscheinend Nebenerscheinungen seines Wesens als Halbgott-Sohn, so. Und plötzlich wird er von Monstern verfolgt und dann kommt er ins Camp Half-Blood, um da seine Fähigkeiten zu trainieren mit anderen Nachwuchs von göttlichen griechischen Wesen. Und da wird er zum Beispiel vom Hermes-Sohn Luke unter die Fittiche genommen und trifft auch den Zentauren Chiron, den da an die Hand nimmt, nachdem er ihm enthüllt hat, übrigens, ich war dein Lehrer im Rollstuhl, jetzt bin ich ein Zentaur. Genau, und dabei bleibt es natürlich nicht, bei dieser Ich-komme-an-die-Schule-Geschichte, sondern es wird auch noch der Herrscherblitz von Zeus gestohlen und da droht dann ein Götterkrieg, der verhindert werden muss. Und da versucht dann Percy herauszufinden, was denn tatsächlich passiert ist und muss dafür quer durch die USA reisen und begegnet dann so Wesen wie Medusa oder dem Minotaurus, Ares, Poseidon, Zeus, Hades, alles, was das Götterreich so zu bieten hat. Und an seiner Seite hat er seinen besten Freund Grover, der ein Satyr ist oder auch als Faun, kann man auch sagen, also so Ziegenbeine hat.
Und kleine Hörnchen.
Und kleine Hörnchen hat er auch, genau. Und das Trio wäre natürlich auch nicht komplett ohne die schlaue Annabeth an seiner Seite. Die Macht gehört da also auch dazu. Genau, und da hat jetzt einfach diese Geschichte nochmal eine Chance auf einen Neustart als Serie. Wurde im Vorfeld zuweilen schon so ein bisschen als Harry Potter-Ersatz behandelt, weil man hat natürlich schon diese Parallelen von Magische Schule. Dieses Trio ist natürlich auch sehr ähnlich aufgebaut.
War ja damals sogar auch bei der ersten Verfilmung der gleiche Regisseur.
Stimmt.
Chris Columbus.
Ja, ja, genau. Und beim Cast könnt ihr auch ein paar Leute kennen. Ich habe mal nur die rausgesucht, die man wirklich vielleicht schon mal getroffen haben kann, denn nicht alle sind bekannt, aber zum Beispiel der junge Hauptdarsteller des Percy wird von Walker Scobell gespielt, der in The Adam Project zum ersten Mal bei Netflix so richtig groß wurde und zu sehen war. Und ansonsten ist Lance Reddick als Zeus zu sehen, den kennt ihr sicherlich aus John Wick oder, worauf ich mich auch sehr freue, Jay Duplass als Hades. Der ist ja eher so ein Indie-Darsteller, war in Transparent ganz groß dabei. Und Lin-Manuel Miranda als Hermes können natürlich Hamilton-Fans nur feiern. Insofern, ja, ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet, dass diese griechische Mythologie wieder jetzt in die Moderne gebracht wird als Fantasy-Serie. Max. Guckst du dir an oder guckst du dir nicht an?
Ja, sehr gespannt. Ich hoffe ja, dass es mehr Staffeln gibt, weil wir dann ja jetzt nochmal von vorne anfangen müssen. Deswegen hoffe ich, dass es mehr gibt, bin ich ja sehr gespannt. Damals auch die Hörbücher gehört alle.
Ja.
Das ist von den ersten 5 Bänden.
Ja. 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 Ja, wir werden herausfinden, was Disney Plus daraus gemacht hat. Einen neuen Dreh sah ja im Trailer schon ein bisschen was anders aus, aber das ist ja auch gut, dass man es nicht jetzt 1:1 mit den Filmen gegenüberstellt. Gut, dann gehe ich weiter ich bleibe beim 20. Dezember, aber gehe von Disney Plus zur ARD Mediathek. Da gibt es dann mal wieder was gratis hier zu streamen und zwar die Serie Davos 1917. Das ist eine deutsche Produktion, Zusammenarbeit aber mit ARD und SRF und spielt im Ersten Weltkrieg im titelgebenden Kurort Davos in den Schweizer Alpen. Deshalb ist es auch eine Schweizer hier für Sender mit dran geknüpft. Und es geht um die junge Krankenschwester Johanna Gabatula, die kehrt von der Front in den Heimaturlaub zurück. Ihre Familie betreibt nämlich das Kurhaus Kronwald da in diesem Ort und da wird sie dann so ein bisschen in Spionageangelegenheiten verwickelt, obwohl die Schweiz natürlich neutral ist im Ersten Weltkrieg 1917 und die dann eigentlich schon eine Art so Oase mitten in Europa bietet. Also sie könnte da eigentlich hingehen und sich ausruhen, aber natürlich passieren da auch hinter der Grenze noch Dinge, die da in Europa wichtig sind. Außerdem lernt sie sie hat eine uneheliche Tochter, die sie zurückerobern will. Und dafür wird sie von der Gräfin Ilse von Hausner überredet, sich mit dem deutschen Geheimdienst einzulassen, um dann halt so wieder an ihre Tochter ranzukommen. Das ist so ein bisschen so ein Deal. Und zugleich lernt sie in der Kurklinik Dr. Mangold kennen und verliebt sich in den. Der ist sehr charmant, aber hat auch seine Geheimnisse und eigentlich will ihre Familie aber eigentlich, dass sie einen Politiker heiratet. Alles sehr verschrobelt also, aber genau. Wenn wir uns den Cast angucken, die Johanna wird gespielt von Dominique Davenport. Die war zum Beispiel die Sissy in der Sissy-Serie von 2021. Es gibt ja gerade viele Sissy-Serien, aber die mit dem einen S-S-I-S-E.
Die von RTL Plus.
Genau, ja. Genau. Und Dr. Mangold ist auch sehr bekannt, der Darsteller wird von David Cross gespielt, also kennt er bestimmt aus Der Vorleser oder Krabbat oder Simpel, also der ist ja auch ein deutscher Star, wenn man so will. Und auch die Gräfin, die dann ihre Beziehung da vermittelt, Janet Hein hat man auch bestimmt auch schon mal gehört aus Poll oder auch Der Vorleser oder Young Victoria. Genau, und das sind 6 Folgen, da kommen 3 am 20. Dezember, 3 am 21. Dezember, also alles im 2-Tages-Abstand gibt es dann in der im TV. In der Schweiz sogar schon ein bisschen früher, am 17. und am 20. Und in der ARD-Mediathek, wenn ihr das streamt, denn wir sind ja hier im Streamgestöber, könnt ihr dann alles auf einmal ab dem 20. Dezember abrufen. Genau, also ich glaube, das wird so eine deutsche Eventserie wieder zu Weihnachten, wie man es ja häufiger mal hat, so mit Charité oder Kudamm und dann hängt irgendeine Zahl dran.
Nächstes Jahr Kudamm 77.
Ah ja, okay. Also wenn ihr da auf sowas steht, so ein bisschen historisch, spannend, ein bisschen Spionage, dann ist vielleicht Davos 1917 was für euch in der ARD-Mediathek.
Hätte ich mir auch noch so vorstellen können, dass es noch so einen Zusatztitel kriegt, eine Krankenschwester zwischen den Fronten. Yeah.
Neutralität, ist das möglich? Okay. Und dann bleiben wir immer noch am 20. Dezember, da kommt wirklich viel raus, weil natürlich dann kurz vor Weihnachten am Wochenende da viel da sein muss, damit man mit der Familie gute Sachen gucken kann. Max, was kommt da zu Disney Plus ansonsten noch?
Wieder ein bisschen Fantasy.
Ja.
Also das ist Weihnachtszeit, ist glaube ich so die schönste Fantasy-Zeit.
Auf jeden Fall.
Eine Serie, die ich vom Konzept her total spannend fand, als sie damals angekündigt wurde. Da habe ich sie wieder total vergessen. Und jetzt war die Freude umso größer, als sie für den Dezember verkündet wurde. Es geht um die japanische Fantasy-Serie Dragons of Wonderhatch. Und es ist eine Hybrid-Serie, so eine Mischung aus Anime und Live-Action. Mhm. Und das Konzept, die Serie spielt in 2 Welten. Einmal in der realen Welt und einmal in einer animierten Fantasy-Welt. Und zur Handlung, damit ihr euch ein bisschen besser was darunter vorstellen könnt. In der realen Welt geht es um die Schülerin Nagi, deren Leben auf den Kopf gestellt wird, als sich plötzlich vor ihr ein Portal öffnet, aus dem ein junger Mann und ein kleiner blauer Drache herauspurzeln. Diese stammen nämlich aus einer Fantasy-Welt von den fliegenden Inseln Upananta, wo Menschen Drachen zähmen, in Anführungszeichen, und reiten. Und da diese Welt bedroht wird, reist der Drachenreiter Time in die reale Welt und für Nagi beginnt dann ein aufregendes Abenteuer, um beide Welten zu retten.
Ich höre aus deinen Worten heraus, dass es dann also nicht nur animierte Drachen gibt, sondern auch echte Drachen, in Anführungszeichen, die auch in die echte Welt kommen.
Genau, CGI-Drachen und Zeichentrickdrachen
gibt es. Ja, okay, das ist doch schön.
Also die sind in dieser einen Welt, sind sie animiert und sobald sie in die reale Welt rübertreten, sind sie dann real.
Sind sie echt?
Juhu. Echt, ein echter Drache. Genau.
Ein echter Drache. Oh. Ja, ich liebe Drachen. Schon allein deswegen muss ich da natürlich reingucken, was sie da angestellt haben mit denen. Wie viele Folgen sind es?
8 Folgen sind das, die kommen alle am 20. Dezember und One Piece Fans sollten sich vielleicht die Serie auch mal auf die Merkliste setzen. Dort spielt nämlich eine der Hauptrollen Makenyu, der Zorro-Darsteller aus der Live-Action-One-Piece-Serie.
Diesmal mit weniger Schwertern.
Und weniger grünen Haaren. Aber mehr Drachen.
Ich glaube, es ist ein guter Tausch.
Ja.
Ja, super. Freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Lustig, dass das am selben Tag wie Percy Jackson startet. Aber ich glaube, wenn schon, dann die volle Fantasy-Dosis bei Disney Plus.
Ja, es sind ja auch nur 2 Folgen Percy Jackson.
Das
muss ja direkt danach noch
und
mehr
dann kann
Content
man gleich
haben.
Gucken, dann hat man zumindest bei Dragons of Wonderhatch schon mal alle Folgen auf einmal.
Wenn man sich denkt, bei Percy Jackson sind mir zu wenig Drachen. Okay, sagt Disney Plus. Hier
habt ihr. Sehr gut. Ich glaube, Weihnachten wird gut. Wir gehen 2 Tage weiter zum 22. Dezember. Da startet eine 2. Staffel von einer Marvel-Serie, die wahrscheinlich viele schon vergessen haben, oder?
Ja, also ist jetzt auch nicht mein persönliches Highlight, aber also neuen Marvel-Content, MCU-Content wollen wir natürlich nicht unerwähnt lassen. Die letzte Marvel-Serie dieses Jahr, die 2. Staffel von What If. Marvel's What If, es ist eine Animations-Anthologie-Serie, die mit jeder Folge in neue Realitäten des Marvel-Multiversums eintaucht und in denen dann bekannte Geschichten oft unerwartete andere Verläufe genommen haben, wodurch die Serie immer wieder diese Titelfrage stellt. Was wäre, wenn zum Beispiel nicht Steve Rogers, sondern Peggy Carter das Superhelden-Serum genommen hätte? Was wäre, wenn T'Challa zu Star-Lord gewesen wäre? Oder was wäre, wenn die Avengers mit einem Zombie-Virus infiziert worden wären? Auch eine sehr coole Folge gewesen. Die erste Staffel war jetzt auch nicht das Überhighlight im MCU, aber die ein oder andere nette Folge war schon dabei. Also diese tragische Doctor Strange-Folge, die fand ich wirklich gut.
Das ist ja das Interessante an dieser Serie, ne? Für mich war es auch so die Marvel-Serie, die mich am wenigsten gecatcht hat. Und trotzdem werde ich mir die zweite Staffel ansehen, weil ich weiß, da werden vielleicht schon wieder irgendwelche Spuren gelegt. Das war ja bei der ersten Staffel auch so, dass man auf einmal dachte, oh, diese Doctor Strange-Verwandlung, die habe ich doch schon mal in What If Staffel 1 gesehen. Mhm. Also das ist vielleicht, und gerade weil es auch relativ kurze Folgen wahrscheinlich wieder sind, mal gucken. Bin ich gespannt, wie sie jetzt damit umgehen, ob sie vielleicht die Kritik gehört haben zur ersten Staffel und darauf reagiert haben. Und vor allem, jetzt haben wir eine zweite Staffel, werden es wieder ganz eigenständige Folgen, die sagen What If, also was wäre passiert, wenn? Oder knüpfen sie an die Folgen der ersten Staffel an? Man weiß es noch nicht. Das ist alles noch sehr geheimnisvoll, was da passiert.
Das war ja auch die erste Staffel, waren so erst eigenständige Folgen und die wurden dann so am Ende.
Stimmt, am Ende ja auch verknüpft. Genau.
So werden sie es wahrscheinlich auch wieder machen. Gibt wieder unterschiedliche Szenarien. Im Trailer sieht man zum Beispiel die Avengers, die ins Jahr 1602 reisen und dann sieht man die Avengers mit Dolch und Degen.
Oh, ja. Okay, da bin ich dabei.
Man sieht eine Version von Thor 3, in der Tony Stark statt Thor auf Sakka gelandet ist, auf diesem Müllschrottplaneten. Oder man sieht, wie Hela, also Kate Blanchett, die böse
Schwester.
Genau, die irgendwie mit den 10 Ringen in Kontakt kommt und dann irgendwie in diesem Setting von Shang-Chi reinfällt.
Aha.
Ganz weird.
Nochmal eine völlig neue Kombination, die wir noch gar nicht hatten im Kinobereich.
Das wird die große MCU-Rückkehr von Kate Blanchett.
Weiß man, ob sie spricht?
Ich meine ja.
Okay, spannend.
Also sind schon einige interessante Sachen da. Also ich werde auf jeden Fall wieder reinschauen, weil das ist ja auch das immer das Schöne an der Anthologieserie. Man hat immer wieder, jede neue Folge ist eine neue Chance dann.
Ja, schön. Also das könnt ihr dann kurz vor Weihnachten am 22. Dezember streamen, bei Disney Plus startet.
Genau, da sollte ich vielleicht noch dazu sagen. Die zweite Staffel folgt nach eher ungewöhnlichen Veröffentlichungsstrategie fürs MCU. Es kommt nicht alles auf einmal oder wöchentlich, sondern ab dem 22. Dezember erscheint jeden Tag eine neue Folge bis zum 30. Dezember. Oh. Und wer jetzt mitgezählt hat, 9 Folgen sind es insgesamt.
Okay, danke, dass ich jetzt nicht rechnen muss, Max. Da hätte ich jetzt wahrscheinlich mir den Kopf dran zerbrochen.
9 Folgen, jeden Tag eine.
Okay, ab dem 22. Dezember. Sehr schön. So, ich gehe zum 27. Dezember. Also wenn gerade What If mittendrin läuft, kommt noch eine weitere Serie zu Disney Plus, nämlich die 12. Staffel von American Horror Story. Also die ganz neue, brandneue American Horror Story Staffel.
Delicate
heißt sie, genau. Also was da so delikat ist, erkläre ich gleich noch. Es ist natürlich wieder eine neue Horrorgeschichte in dieser Horrorserie, die auf Anthologien baut, also immer neue Horrorgeschichten erzählt. Und es basiert aber erstmals auf einer Buchvorlage. Und diese Buchvorlage heißt Delicate Condition. Daher der Titel abgeleitet von Danielle Valentine. Und Delicate, wer das im Englischen nicht kennt, heißt ja so viel wie empfindsam oder heikel oder in einem zarten Zustand. Und das bezieht sich darauf, dass die Hauptfigur schwanger ist. Man sollte also eigentlich vorsichtig mit ihr umgehen. Diese Schauspielerin, Anna Elcott heißt sie, sie ist eine Schauspielerin in der Serie, die steht halt kurz vor ihrem möglichen ersten Oscar-Gewinn und für einen berühmten, ganz tollen Film, der ganz gut durchgestartet ist, namens The Auteur. Und die versucht jetzt mit ihrem Mann nach 2 erfolgreichen Versuchen ein Kind über In-Vitro-Fertilisation zu bekommen, also mit künstlicher Befruchtung. Und es klappt endlich und sie wird schwanger und dann ist es natürlich so ein bisschen Karriere oder Familie schon mal schwierig, aber dann beginnen auch noch seltsame Dinge zu passieren und sie hat Erinnerungslücken und sieht auf einmal irgendwelche Menschen mit Masken und weiß nicht, ob die real sind oder nicht. Und dann hat sie fast scheinbar eine Fehlgeburt und dann ist das Kind aber doch noch da und es ist alles sehr mysteriös und unheimlich, was da um sie herum vorgeht und sie weiß nur, irgendwas stimmt nicht, irgendwas wächst da in ihr, aber was? Also die Horrorkind-Thematik erinnert natürlich schon so ein bisschen an Rosemary's Baby, auch wenn man sich die schöne Vorschau, ich liebe immer die American Horror Story Vorschauen, ansieht, wird da schon drauf angespielt. Ich habe schon jetzt die bisherigen Folgen gesehen und ich finde es schön, dass die Serie diesmal stringenter ist, also in den bisherigen Staffeln, vielleicht auch, weil es auf dem Buch basiert. Sonst habe ich manchmal mein Problem mit AHS, weil die halt so meandert mal hierhin und mal dahin und dann.
Das ist halt sonst immer so eine Ensemble-Serie mit ganz vielen Charakteren und hier ist es sehr, sehr zentriert so auf eine Hauptfigur.
Genau, aber nichtsdestotrotz kommen natürlich auch wieder Leute zurück, die man schon kennt, wie zum Beispiel Emma Roberts, die hat ja auch schon früher bei American Horror Story mitgespielt. Matt Cherney ist dabei. Nee, Sukri spricht man den aus. Ich habe sehr viel Analyse betrieben diesmal, wie man Leute ausspricht.
Der Atlanta Medical Dude.
Genau, aus The Resident, beziehungsweise Atlanta Medical oder auch natürlich der Logan aus Gilmore Girls.
Ja. Dann konnte ich Logan vergessen.
Natürlich, Max. Ganz neu dabei und interessant vielleicht für die Reality-Fans unter euch. Kim Kardashian spielt eine recht große Rolle, nämlich die von Annas Agentin, Schauspielagentin. Und dann kann man in Nebenrollen noch so jemanden wie Cara Delevingne als Gruselgynäkologin entdecken. Und ansonsten zurückkehren natürlich auch viele bekannte Castmitglieder wie Billy Lourd, Dennis O'Hare, Leslie Grossman, die vorher schon in früheren AHS-Staffeln dabei waren. Einen kleinen Wehmutstropfen gibt es zu der aktuellen 12. AHS-Staffel. Es sind erstmal nur 5 Folgen, die wir kriegen. Also die Story hat dann wegen des Streiks, der dann schon Mai 2023 die Dreharbeiten unterbrach, jetzt noch nicht die Chance gehabt, die Serie das alles nachzuholen, was da noch fehlt. Aber zumindest so die Hälfte haben wir jetzt schon mal, die ihr euch dann bei Disney Plus anschauen könnt. Und wenn ihr noch mehr über American Horror Story hören wollt, dann haben wir vor Urzeiten, Max, wenn du dich noch erinnerst, irgendwann mal einen American Horror Story Podcast aufgenommen, so zu den besten Staffeln und Thematiken und so. Da müsst ihr einfach Streamgestöber American Horror Story suchen und dann findet ihr das schon.
War das vor oder nach der Double Feature? Gab es da schon das Double Feature?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da lief gerade Double Feature oder kam gerade oder so. Ja. Also ist schon bestimmt 2 Jahre her, ja. Genau, also gibt es auch ein bisschen Horror-Content im Dezember ab dem 27.12. bei Disney Plus. Und weil Disney Plus wirklich diesen Monat sowas von vorlegt, also dieses Abo, diesen Monat im Dezember lohnt sich das Disney Plus-Abo wirklich.
Sorry, Amazon.
haben wir noch mitgebracht. Auch am 27.12. kommt die 5. Staffel von What We Do in the Shadows, der großartigen Vampir-Comedy-WG. Die wir im November leider auslassen mussten. Da kam nämlich schon die 4. Staffel zu Disney Plus und da hatten wir einfach zu viele Sachen, die wir im November vorstellen wollten. Aber jetzt haben wir endlich die Gelegenheit, das nachzureichen und zu sagen, übrigens, es gibt jetzt schon Staffel 2 und dann noch Staffel 5 von What We Do in the Shadows bei Disney Plus. Es sind wieder 10 Folgen und damit sind wir dann endlich aufgeschlossen zur US-Ausstrahlung. Wir sind ja immer ziemlich hinterhergehängt bei dieser Serie, aber jetzt sind wir dann auf einem Stand. Kommt also gar nicht, wissen wir nicht genau, was da mit ProSieben Fun los ist, aber jetzt kommt es direkt zu Disney Plus. Und wer immer noch nichts davon gehört hat, obwohl
dann
wir schon
jetzt 50 Folgen zu bingen.
Dann könnt ihr jetzt 50 Folgen bingen. Das ist wirklich eine ganz, ganz großartige Serie. Herrliche Horror-Fantasy-Comedy über das Trio Nandor, Laszlo und Nadja, also 3 Vampire, die schon sehr lange auf dieser Welt sind. Dann ihren Familiar Dina, wenn man so will, Guillermo, der immer davon träumt, ein Vampir zu werden. Und dann haben sie noch den Energievampir Colin mit in ihrer WG.
Colin Robinson?
Ja, Colin Robinson, der sehr wunderbar nervtötend ist. Und jetzt in den späteren Staffeln kommt dann auch noch die Figur von Kristen Schaal dazu, die eigentlich auch in diese WG rein will, aber nicht so richtig den Fuß in die Tür klickt, was auch eine sehr lustige Konstellation ist. Genau, also keine Spoiler, wir verraten euch nicht viel, entweder ihr kennt die Serie oder ihr kennt sie nicht, aber es lohnt sich eigentlich für jeden, würde ich sagen. Und nur vielleicht schon ein bisschen angedeutet, es gab einen großen Cliffhanger am Ende von Staffel 4. Da kommt jetzt eine große Veränderung in Staffel 5 und wie diese ganze WG damit umgeht, ist schon sehr lustig mit anzusehen.
Das ist ja auch so, mit jeder Staffel sich so konsequent immer weiterentwickelt.
Das ist interessant. Ne? Es fühlt sich ja eher so, wenn man denkt, WG, dann denkt man eher so Sitcom, es muss immer alles gleich bleiben, die Situation verändert sich nicht. Aber nein, nein, bei What We Do in the Shadows verändert sich schon über die
Wird
Jahre
oft halt wieder alles
viel.
Wieder auf, am Ende der Staffel auf Null gesetzt.
Genau, aber man spielt halt damit so, oh, wir brechen jetzt mal völlig in diese eine Richtung aus. Und nur so als kleine Lustmacher, in der 5. Staffel gibt es so absurde Sachen wie Hunde-Mensch-Hybriden.
Oh ja.
Die sehen wirklich großartig aus. Dann trifft Colin eine Energievampirin, eigentlich mal ein weibliches Gegenstück zu ihm. Und außerdem ja, mehr sage ich einfach nicht. Ihr müsst einfach rausfinden, wie lustig das ist. Von alleine basiert natürlich, nochmal vielleicht gesagt, an der Stelle auf dem Spielfilm Fünf-Zimmer-Küche Sarg, What We Do in the Shadows, damals von Taika Waititi, der auch hier mitproduziert hat, der so herrlich Vampir-Klischees auf die Schippe nimmt und gleichzeitig liebt, also bedient. Also ja, ein fantastisch spielfreudiger Cast. Was will man mehr?
Ist ja schon ein ganzes Franchise. Es gibt den Film, es gibt die Serie, es gibt noch die Spin-Off-Serie.
Wellington Paranormal, genau. Ja, bei Wow ist die. Die wollte ich, ja. Habe ich immer noch, die habe ich in meiner Merkliste immer noch nicht geguckt, aber die kommt jetzt.
Staffeln.
Okay.
Ja. Viel zu gucken.
Ja, es gibt viel zu gucken, genau. Aber wir gehen jetzt trotzdem weiter, Max, zum 28. Dezember. Was kommt denn da zu Netflix?
Oh, da freue ich mich schon sehr, sehr drauf auf die Serie. Es ist eine zuckersüße Stop-Motion-Serie mit Pokémon. Oh mein Gott.
Neue Pokémon-Serie.
Genau, die Pokémon Concierge heißt die Serie. Und das ist eine Kooperation zwischen der Pokémon Company und dem japanischen Animationsstudio Dwarf Studio. Und das hat schon für Netflix diese Stop-Motion-Serien Rilakkuma und Kaoru und Rilakkumas Abenteuer im Vergnügungspark produziert. Und die waren auch einfach so zuckersüß. Mhm. Ganz, ganz toll. Aber worum geht's denn überhaupt in die Pokémon-Concierge? Wie der Titel schon sagt, geht es um eine Pokémon-Concierge. Genauer gesagt um eine Frau namens Haru, die auf einer idyllischen Insel in einem Resort arbeitet, in dem Pokémon und ihre Trainer entspannen können. Immerhin sind diese ja auch müssen von ihren aufregenden Kämpfen und Abenteuern auch mal so ein bisschen etwas Erholung brauchen. Harus Aufgabe ist es, sich liebevoll um die Pokémon zu kümmern. Da diese aber nicht sprechen können, zumindest die meisten nicht, muss sie irgendwie dann herausfinden, was diese wirklich mögen und möchten. Und ich bin schon seit dem Trailer komplett verliebt in die Serie. Es ist so Cuteness Overlord, diese Serie. Diese ganz vielen tollen, detailverliebten, in liebevoller Handarbeit gefertigten Sets und diese flauschigen Filz-Pokémon, wie so Filzfiguren.
Also stellt euch das so flauschig wie das Pokémon in der Realverfilmung vor, wie Pikachu da. Aber jetzt halt als Computeranimation sehr. Also nicht Zeichentrick, sondern ist ja computeranimiert, ne?
Nee, es ist Stop-Motion.
Ach, ist sogar Stop-Motion?
Genau,
ach,
richtig,
okay.
Stop-Motion, Filzfiguren. Also, oder ich kann euch natürlich auch diese Rilakkuma-Serie noch empfehlen. Die ist natürlich auch ganz toll, auch mit diesem kleinen Filzbärchen, ganz süß. Und weil das halt so extrem aufwendig ist, diese Serie, gibt es auch nur 4 Folgen.
Oh. Aber na gut, aber so kurz vorm Jahresende, da kann man das dann nochmal gut einschieben, das ist schön. Concierge ist ja sowas wie eine Empfangsdame, aber sie macht dann offenbar mehr, als nur am Empfang zu sitzen und die Leute zu...
sich um die ganzen Belange
die
der Gäste, die Bedürfnisse
zu kümmern. Okay,
genau.
Okay. Ja, klingt süß, ideale Vor-Silvester-Unterhaltung.
Und wenn ihr mit Chicken Run dann irgendwie Knet-Stop-Motion hattet, habt ihr jetzt flauschige Stop-Motion.
Flausch-Motion.
Flausch-Motion, ja.
Okay, sehr schön. Das ist also bei Netflix am 28. Und dann haut Netflix gleich noch am 29. Dezember noch was raus. Nämlich ein lang erwartetes Spin-off zu Haus des Geldes namens Berlin.
Damit das auch ja nicht auf irgendeine Jahresendliste kommt.
Das war auch meine Überlegung. Das hat keine Chance, irgendwo aufzutauchen. Aber vielleicht freuen sich Leute zu Silvester drüber. Genau, es ist... keine Serie über eine deutsche Hauptstadt, wie ihr natürlich wisst. Berlin ist ein, hoffentlich wisst, ein Charakter in Haus des Geldes, der eigentlich Andrés de Fonollosa heißt. Und das ist dann seine Prequel-Geschichte, die hier erzählt wird. Also der war ja schon länger Einbrecher und Dieb und Juwelenräuber. Und da hat er jetzt eine andere Crew, die er um sich sammelt. Der ist da zwar auch schon der Bruder des Professors, aber jetzt einfach noch, der Fanliebling kriegt jetzt seine eigene Serie. Der ist natürlich nicht der beste Mensch, aber schon immer so ein bisschen abgedreht, was ja auch ihn seinen Status ausgemacht hat, dass er so ambivalent beliebt war. Und nach der letzten Haus des Geldes Staffel, da hatten wir ja schon so ein bisschen das in seine Vergangenheit eingetaucht wurde.
Es wirkte schon wie ein Spin-off, was so eingefügt,
so vorbereitet,
eingefügt,
ne?
Wurde.
Genau, genau. Haben wir jetzt also eine ganze Serie, ein völlig neuer Heist. Es geht um einen Juwelenraub und dafür hat er ein neues Team um sich, nämlich die Elektrospezialistin Kila, den Professor, nicht den Professor, sondern einen Professor Damian, den loyalen Roy. Und Bruce als Mann fürs Grobe und dann noch eine instabile Räuberin namens Cameron. Und dann, ja, ohne Tokio, die da so ihre Wahnsinn dazwischen schleudert, würde es dann wahrscheinlich auch da nicht funktionieren. Haben wir jetzt also hier eine ähnliche Dame, die so aufgebaut ist und gedreht wurde in Paris, in Madrid, aber vor allem in Paris.
Nicht in Berlin.
Also Frankreich ist gerade beliebt, nicht nur bei Daryl Dixon, sondern auch bei Haus des Geldes. Da können sie dann auch nochmal ein paar Juwelen abstauben. Und ich hoffe so ein bisschen auf die Rettung des Franchises nach dem Korea Remake von Haus des
Welches
Geldes.
Welches Korea-Remake?
Das haben wir, okay, das existiert ja nicht, das haben wir vergessen, ne? Okay.
Ich weiß nicht, wovon du redest.
Genau, das ist also Berlin. Ich freue mich drauf, mal wieder eine richtige Heist-Serie mit Figuren, die man, oder zumindest einer Figur, die man schon mag. Ich bin auf jeden Fall dabei am 29. Dezember.
Unbedingt.
Und dann haben wir noch eine Serie mitgebracht, die hat also im Dezember noch kein so richtiges Startdatum, aber da kam die erste Staffel schon eigentlich im November kurzfristig, dass wir die gar nicht mit reinnehmen konnten bei Paramount Plus. Und deswegen haben wir jetzt ideal die Chance genutzt zu sagen, die erste Serie ist schon da, ihr könnt sie schon angucken. Und die anderen drei Staffeln, die dann noch dazugekommen sind, die kommen dann im Laufe des Dezembers. Also man kann jetzt schon mal testen, ob es was für einen ist oder nicht. Und ich rede natürlich von Nathan for You. Und ich glaube, was das ist, stellt am besten mal Jenny vor, denn die ist ein riesiger Fan von Nathan for You.
Hallo ihr beiden. Ich habe heute wieder einen Comedy-Tipp für den Dezember. Und zwar geht es um Nathan for You. Falls ihr euch zuletzt auf Paramount Plus aufgehalten habt, dann habt ihr sein Gesicht vielleicht schon gesehen. Die Rede ist von Nathan Fielder, ein ganz, ganz großer Comedian, Businessman, BWLer, der in den USA in den letzten Jahren sehr, sehr für Aufsehen gesorgt hat durch erstens Nathan for You, das war so sein Claim to Fame in den USA, und dann kam The Rehearsal, da habt ihr vielleicht schon hier im Podcast von gehört, bei HBO eine extrem gefeierte Serie, und jetzt kommt gerade The Curse mit Emma Stone und Nathan Fielder bei Paramount Plus. Und zurück zu den Anfängen, Nathan for You, es geht um den BWLer Nathan Fielder, ein Kanadier, der etwas awkward ist, würde ich sagen, nicht so gut mit Menschen kann und die Idee hat, Geschäften, Firmen, Einzelunternehmern, die Probleme haben, mit seinen genialen Ideen auf die Füße zu helfen. Das Problem ist, dass Nathan sehr, sehr genaue Pläne hat, die viel, viel zu komplex sind, dass irgendein normaler Mensch sie nachvollziehen kann. Das sorgt aber natürlich auch für sehr viel Unterhaltung. Eine Kneipe möchte mehr Gäste zu sich locken. Wie geht das? Natürlich am besten ein Alleinstellungsmerkmal, indem man zum Beispiel Menschen rauchen lassen kann. Aber was ist, wenn in Kalifornien Rauchen verboten ist? Nathan Fielder kommt an und sagt, wir können in diese Kneipe Gäste rauchen lassen, indem wir einfach ein komplettes Theaterstück dort abspielen. Denn auf der Bühne, gesetzlich gesehen, darf man rauchen. Und die Gäste, die sind gleich Player in diesem Stück. Das ist nur ein Beispiel für seine seltsamen Ideen, die er wirklich mit großem Perfektionismus, Genauigkeit und auch Winkelzügen umsetzt. Und das ist extrem unterhaltsam, ihm dabei zuzuschauen. Diese Serie ist eine Art Mockumentary, also eine Fake-Dokumentation, aber gleichzeitig spielt sie auch damit, wie viel wirklich echt ist, weil die Menschen in der Regel eigentlich echt sind, die er trifft. Und so schwankt man die ganze Zeit hin und her, was ist hier echt, was ist nicht echt. Man lacht über seine absurden Einfälle und sieht gleichzeitig eine extrem unterhaltsame Comedy-Serie, die einen Menschen dabei zeigt, der Probleme hat, mit anderen Kontakt aufzunehmen, zu connecten. Und diese Business-Ideen sind sein Weg dahin. Insofern ist es auch was sehr Berührendes. Und ich muss wirklich sagen, am Anfang ist es vor allem eine Comedy-Serie, aber am Ende von Nathan for You ist diese Serie so viel größer, als man am Anfang denkt. Gerade mit dem spielfilmlangen Finale Finding Francis. Eine der besten Episoden, die ich wirklich jemals irgendwie von Fernsehen an sich gesehen habe. 4 Staffeln Nathan for You stehen im Verlauf des Dezembers komplett bei Paramount Plus bereit. Lasst euch das nicht entgehen. Wenn ihr Comedy mögt, gebt Nathan Fielder eine Chance. Dieser Mann ist genial. Und verstörend.
Ja, danke dafür, Jenny. Das ist auf jeden Fall wieder sehr abseitige Unterhaltung. Ich bin immer erstaunt, wenn ich The Rehearsal oder The Curse jetzt gerade, es läuft ja aktuell, gucke, wie sehr mich das verstört, alles, was da passiert, und ich trotzdem dranbleiben muss, weil ich wissen will, was passiert da gerade.
Und dann kannst du jetzt nochmal seine Anfänge an dir ansehen.
Genau, wo das herkommt alles, seine sehr abseitige Unterhaltung. Ja. Sehr schön. Genau, das ist also Nathan for You im Laufe des Dezembers, dann noch Staffel 2, 3 und 4.
Hat auch nur 10 Jahre gedauert, bis es jetzt mal in Deutschland zu sehen ist.
Das ist komisch, ne? Aber ja. Immerhin jetzt bei Paramount Plus, das ist doch schön.
Können wir es dann auf die Jahresendlisten packen, wenn es erstmals in Deutschland ist?
Kannst du machen, Max, kannst du machen.
2013, das große Highlight dieses Jahr.
Okay. Okay, und damit sind wir durch. Haben euch alles vorgestellt, was ihr so wissen solltet zu Serien im Dezember. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns schön schreibt, was euch gefallen hat, was ihr feiert oder auch nicht feiert. Gilt ja genauso. Schickt uns Sprachnachrichten, schickt uns Botschaften an podcast@moviepilot.de per Mail. Und da haben wir auch im letzten Wochen viel nettes Feedback bekommen, zum Beispiel zu den Netflix-Highlights 2024, die wir euch ja schon mal vorgestellt haben. Da schrieb Frank Debben: Vielen Dank für die spannenden Tipps, werde ich einige zu 100% testen und endlich mal streamen. Dann schrieb er noch zu Elliot Page: Geschlechtsangleichung, nicht Umwandlung. Weiter so, ihr seid klasse. Das geht, ist auf meinem Mist gewachsen, ich habe mich versprochen. Danke für die Berichtigung natürlich, Frank, das ist Geschlechtsangleichung, sehr richtig. Und Susi schrieb zu den Netflix-Highlights einfach nur: Danke. Was auch schön ist. Einfach mal so ein Wort, das denkt, ach ja, hat jemand gesehen, hat jemand gehört und sich drüber gefreut.
Bitte.
Genau. Und zu den 5 größten Streaming-Anbietern, die wir euch letzte Woche vorgestellt haben, so mit Preisen im Vergleich, was lohnt sich nicht, haben wir auch ein bisschen Spotify-Feedback bekommen. Da schrieb zum Beispiel Kip Dotter: Top! Ausrufezeichen. Auch so eine schöne Ein-Wort-Sache. Und außerdem schrieb uns Henry Defense: Gute Übersicht, aber leider nur die halbe Streaming-Welt, wobei gerade die kleineren Anbieter und vielleicht Kombinationen interessant sind. Unbedingt eine Fortsetzung bringen, bitte, bitte. Finde ich eine schöne Idee. Also gerade so als Ergänzung jetzt noch zu den großen Streaming-Diensten, was kann man noch an den kleinen, sowas wie Apple und sowas war ja zum Beispiel gar nicht drin. Schreiben wir uns mal auf den Zettel. Danke für den Hinweis, Henry. Und ja, ansonsten folgt uns natürlich gern bei Streamgestöber auf Twitter, auf Moviepilot, auf X, Instagram, auf X, ja natürlich. Abonniert uns, ihr wisst, wo ihr uns findet. Max, wo kann man dich lesen?
Auf X oder auf Instagram. Hauptsächlich lesen kann man mich bei Moviepilot, da findet ihr meine Artikel. Einfach mal Max Wieseler eingeben oder Wieselmax.
Genau.
Und viele Serienartikel.
Da gibt's ganz viel zu sehen. Also da verpasst ihr dann nichts mehr. Auch die Übersichten von den 100 Serien, die im Dezember starten, wenn ihr wirklich die ganze Auswahl wollt, findet ihr dann da zu lesen. Genau. Und mich gibt's genauso bei X, Instagram und Moviepilot als Esther Stroh oder Strawstar. Und dann hoffen wir, ihr habt jetzt was Schönes für den Dezember gefunden, was ihr euch vormerken könnt, worauf ihr euch freut. Und wir sagen einen schönen Advent und streamt was Schönes.
Tschüss.